Wir erzählen Ihnen an dieser Stelle mal die Wahrheit. Die Wahrheit über den Kölner Karneval, denn die steht im Buch. Es ist noch nicht Suppe da, sondern Känguruschwanzsuppe da. Der Journalist Wolfgang Filz hat das Buch geschrieben. Genauer gesagt geht es tatsächlich um die Wahrheit über den Kölner Karneval aufgrund der Beweismittel meines Vaters. So ist der Untertitel des Buches und das ist genau das, worum es geht. Es geht darum, um Mythen rund um den Karneval aufzuräumen und das alles mit der autobiografischen Geschichte des Autors und Journalisten Walter Filz. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Müssen wir als erstes klären. Suppe, ist noch Suppe da, kennen wir das Lied, warum Känguru-Schwanzsuppe?
Ja, weil es eine Speisekarte gibt von einem Galaessen des Kölner Prinzen 1962. Und da gab es als Vorspeise nicht etwa Linsen- oder Erbsensuppe wie sonst im Karneval übrig, sondern tatsächlich Känguruschwanzsuppe. Also keine Metapher, kein Bild. Es war ein wirklicher Känguruschwanz in der Suppe. Damals offenbar eine natürlich in Konserven hergestellte Spezialität.
Tatsächlich aus Australien da gekommen im Endeffekt.
Wahrscheinlich. Hier gibt es ja keine.
Sie haben Ihre Kindheits- und Jugendgeschichte erzählt. In den 60ern und 70ern sind Sie aufgewachsen in Köln und das mit einem karnevalsverrückten Vater, das kann man schon so sagen. Prinzengarde, ganze Haus war dekoriert. Wie wächst man da auf? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, man wächst natürlich wie jedes Kind so auf, als sei das alles vollkommen selbstverständlich. Der Vater ist bei Beginn der Karnevalssession eigentlich jeden Abend verschwunden und am nächsten Tag kam er wieder und auf dem Wohnzimmertisch lagen dann Orden, Karnevalsorden, die er offenbar über Nacht irgendwie bekommen hat. Also das Ganze hat doch ein bisschen was Wundersames. Vater verschwindet, kommt wieder und hat plötzlich ganz tolle Dinge mitgebracht. So habe ich das erlebt. Und in den 60er, 70er Jahren, vor allem in den 60ern, waren Orden ja vor allem geprägte Witze gewesen. Das heißt, im Grunde brachte der Vater auch immer einen Witz mit. Und das waren so meine Erinnerungen. Er hatte natürlich als Prinzengardist eine Uniform zu tragen. Die Uniform war sehr kompliziert für meine Mutter, immer parat zu halten, zu reinigen, zu bügeln. Also sehr, sehr umstandsvoll das Ganze. Er hatte natürlich noch ein Gewehr, ein Holzgewehr. Also da war noch ziemlich viel dabei, was er mittragen musste. Und so ging es dann spät nachmittags, abends los. Und irgendwann in der Nacht, als ich schon längst schlief, habe ich bestenfalls gehört, aha, da öffnet sich die Haustür, da kommt der Vater offenbar wieder. Also das Ganze hatte für mich als Kind auch etwas sehr, sehr Geheimnisvolles, bis dann irgendwann die Zeit kam und da war ich glaube ich erst 4 oder 5, wo es dann hieß, hör mal, willst du nicht auch in der Kindergruppe der Prinzengarde mitgehen? Und das war natürlich überhaupt nichts, wo sich die Frage ja oder nein stellte. Natürlich machte man das und schon war ich dann auch Prinzengardist.
Nimmt man das denn, wenn man das so als kleines Kind alles erlebt, nimmt man das eher positiv oder negativ auf? Weil ich könnte mir vorstellen, der ganze Krach, alles, was man drum hat, dass das auch einen so ein bisschen abschreckt.
Nein, das war reine Begeisterung. Also im Grunde habe ich als Kind gar nicht unterscheiden können. Der Vater trägt eine Uniform. Der ist natürlich nicht beim Militär. Was ist denn das für eine Uniform? Aber die macht ja auf jeden Fall was her. So eine Uniform ist einfach was Tolles. Und dann als Kind selber eine Uniform tragen zu dürfen, also mit 5, 6, 7 Jahren, reflektiert man das überhaupt nicht, dass es einfach nur ganz, ganz toll.
Es geht sogar so weit, dass Ihr Vater im Haus ein eigenes Karnevalszimmer eingerichtet hat. Das sieht man in Ihrem Buch auch. Das ist direkt in der ersten Seite hinterm Deckel, sieht man das Zimmer mit den ganzen Dekorationen. Beschreiben Sie es mal für die Leute im Radio. Was sieht man da?
Ja, es sind sogar 2 Zimmer gewesen. Mein Vater hat einfach alles, was er im Karneval bekommen hat. Das sind nicht nur Karnevalsorden, das ist Nippes, Souvenirartikel aller Art. Das reicht vom Feuerzeug bis hin zum schönen Essgeschirr. Es sind natürlich unendlich viele Puppen, Püppchen, kleine Miniaturen. Jedenfalls so viele Dinge, dass am Ende, ich glaube, rund 25 Vitrinen voll sind. Wobei man sich diese Vitrinen nicht als tolle museale Vitrinen vorstellen muss, sondern es sind einfach gläserne Behältnisse, die mein Vater irgendwoher bekommen hat, bis hin zum umgedrehten Aquarium. Also Glaskisten und Kästen, in denen er das alles verstaut hat. Und was an den Wänden noch am Platz frei war, das wurde dann mit Orden behängt. Also man muss sich einfach einen Raum vorstellen, der an allen 4 Wänden, die Fenster waren nur sehr klein, an allen 4 Wänden vollgestellt und behängt ist.
Walter Filz ist Journalist und hat aus seiner Familiengeschichte rund um den Karneval ein neues Buch gemacht. Das heißt, es ist noch Känguruschwanzsuppe da. Wir sprechen gleich weiter noch drüber. nicht einfach Jeck, sondern regelrecht karnevalsverrückt. So könnte man den Vater des Journalisten Walter Filz ganz gut beschreiben. Der Kulturjournalist und Autor hat seinem Vater jetzt ein ganzes Buch gewidmet. Das heißt, es ist noch Känguru-Schwanzsuppe da und die Wahrheit über den Kölner Karneval aufgrund von Beweismitteln meines Vaters. So heißt das Buch genau. Der Autor Walter Filz ist bei uns im Studio. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Sie als Kind total begeistert waren von der Karnevalswelt, die Ihr Vater mit ins Haus gebracht hat. Wie ist das denn so, wenn man so in dieser Rebellenphase steckt als Jugendlicher, so 14, 15. Dreht sich das ein bisschen?
Ja, dann rebelliert man natürlich auch gegen alles, was die Eltern tun. Und wenn der Karneval das ist, was die Eltern oder der Vater vor allem tut, rebelliert man natürlich dagegen. Also das war ganz klar. Der Karneval, zumindest als Vereinskarneval, als geordnete Veranstaltung mit Sitzungen und all diesen Dingen, das war natürlich absolut als superspießig abzulehnen, ganz klar. Gleichzeitig aber gab es natürlich auch Karneval im eigenen Fetenkeller und da war der Karneval eigentlich, keine Traditionsveranstaltung, sondern eine wunderbare Gelegenheit, irgendwie Mädchen kennenzulernen. Das war dann der simple Sinn des Karnevals, jenseits aller Brauchtumsvorstellungen.
Jetzt müssen Sie uns mal mit zurück in die Zeit nehmen. Also Sie schreiben über die 60er und 70er Jahre, also Ihre Jugendzeit, wie Sie das erlebt haben, was sich da auf den Straßen und in den Kneipen abgespielt hat. Ist das anders, als wir es heute 2018 erleben?
Also ich glaube, man muss sich zuerst mal von dem Bild lösen, dass es bunt war. Die Menschen waren damals praktisch nicht verkleidet. Also wenn man alte Bilder sieht vom Rosenmontagszug und den Menschen, die da am Rande sind, die haben besten ein buntes Hütchen auf oder eine bunte Krawatte an oder ein kleines Herzchen auf die Wange gemalt. Also die Bilder sind nicht nur schwarz-weiß, weil sie schwarz-weiß oft sind, sondern sie waren tatsächlich nicht bunt. Auf den Sitzungen ging es auch nicht bunt zu. Und der Kneipenkarneval war, natürlich gab es ihn, aber er war schon auf eine Weise viel kleiner als heute. Also heute dieser Eindruck, das ist doch eine Riesenparty und vor jeder besseren Kneipe steht eine Schlange, die mindestens einmal um den ganzen Block reicht. Das war damals tatsächlich nicht so. Es gab einen Vereinskarneval. Die Vereinskarnevalisten waren je nach Garde oder anderen Vereinen waren sie verkleidet. Der Rest war Publikum und in den Kneipen tat sich was, aber viel weniger als heute.
Das heißt, auf den Straßen selber hat man da auch nicht so wirklich was von mitgekriegt?
Nee, also dass man ganze Straßen absperren musste, gar nicht. Natürlich gab es einen sogenannten Straßenkarneval, aber das ging schon alles sehr, sehr gemäßigt zu. Und was man vielleicht noch hinzufügen muss, heute ist Karneval ja nicht zuletzt. Es gibt unendlich viele Popbands, die Karnevalsmusik machen oder sagen wir besser, die Lieder mit kölschen Texten machen. Damals gab es ein paar wenige Karnevalsschlager, also keine Black Fuzz, kein Casala. Also auch da ging es doch ein bisschen, wie soll ich sagen, kärglicher zu.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das ja auch ein wichtiger Punkt ist. Jetzt fällt in diese Zeit, über die Sie schreiben, 60er, 70er, fallen die 68er rein. Studentische Revolution, das Land verändert sich. Hat man das auch im Karneval gemerkt?
Im Karneval hat man das nicht gemerkt, weil zumindest die Vereinskarnevalisten natürlich dafür sorgen wollten, dass die Zeit und gerade die politisch wechselhafte Zeit überhaupt nicht in ihr schönes Traditions- und Brauchtumswesen eingreift. Also im Grunde hat der offizielle Karneval blockiert und hat gesagt, das interessiert uns alles gar nicht. Das hat er nicht nur 1968, sondern eigentlich bei jeder gesellschaftlichen politischen Veränderung, bei jedem Wandel gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir feiern weiter wie gehabt. Aber 1968 war schon deswegen ein großer Einschnitt, weil es natürlich eine sehr jugendbewegte Zeit war. Und ein paar Jahre später musste der offizielle Karneval dann feststellen, wo ist denn eigentlich diese Jugend geblieben? Wir haben ja gar keinen Vereinsnachwuchs mehr. Und selbst die vielen, vielen, die gar nicht politisch engagiert gewesen sind, haben trotzdem den Eindruck gehabt, ach Karneval, das ist doch eine spießige Veranstaltung unserer Eltern. Dazu musste man nicht in der APO sein, um so zu denken. Und das wurde tatsächlich für den Karneval in den 70er Jahren doch ein starkes Problem, zu sehen, oh, wir sind da ein bisschen aus der Zeit gefallen und wenn das so weitergeht, dann bleiben wir für uns und sterben aus.
Da bin ich, Herr Filz. Wir haben jetzt viel gesprochen über die 60er und 70er, eine Zeit, mit der Sie sich intensiv befasst haben aus Ihrem Leben und für das Buch. Wenn Sie sich den Karneval heute angucken, haben Sie noch Spaß dran oder gibt es vielleicht irgendwas, was Sie auch ändern würden oder was Ihnen nicht so wirklich gefällt?
Na, der Karneval ist ja im Grunde nicht durch irgendwelche äußeren Maßnahmen zu ändern, auch wenn das immer wieder versucht wird. Man sagt, ah, das Brauchtum muss man steuern, das finden wir schön, das finden wir nicht schön, die Wildpinkler wollen wir weghaben, dann müssen wir mehr Toiletten bauen, wir müssen die Bierstände zurückbauen. Ich muss da sagen, ich bin da relativ leidenschaftslos, also nicht als Karnevalist, sondern als jemand, der das beobachtet und sagt, die Dinge entwickeln sich und der Kölner Karneval hat sich natürlich zu einer Partykultur entwickelt, die überregional, teilweise international ist. Und wenn der Kölner Karneval aus der Ferne das Image hat, hey, das ist ja eine wunderbare Party, wo wir uns die Kante geben und völlig ausgelassen sind und keine Regeln kennen, dann ist das halt so und dann hat man eine Menge Tourismus. Aber ich fürchte, ohne diesen Tourismus und ohne die vielen Menschen, die kommen und von den Traditionen des Brauchtums keine Ahnung haben, ohne die gäbe es auch den Karneval nicht so. Das heißt, ein Karneval, der für sich bliebe, wäre dann schnell so auf die Dimensionen eines lokalen Schützenfestes zurückgeschrumpft. Und ich glaube nicht, dass das die haben wollten.
Der Karneval über die Jahrzehnte. Der Journalist Walter Filz hat sich damit befasst. Sein Buch heißt Es ist noch Känguru-Schwanz-Suppe da, die Wahrheit über den Kölner Karneval aufgrund der Beweismittel meines Vaters. Und darum geht's in dem Buch. Erschienen ist es im Greven Verlag, kostet 28 Euro und es gibt noch viel mehr spannende Geschichten darin. Haben wir gar keine Zeit zu, unter anderem warum es das Mariechen gibt und warum das Wildpinkeln auch eine Karnevalstradition ist. Herr Filz, ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
Gerne.